Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. In den letzten fast 10 Jahren haben unser Anfängerlaufkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen schon ungefähr 50.000 Läuferinnen und Läufer absolviert. Und wir haben sicherlich viele, viele, viele 100 Fragen dazu beantwortet. Und auch in unserem Ausdauerclub haben viele unserer Mitglieder mit und durch diesen Kurs das Laufen gelernt und sind heute fleißig dabei. Wir haben also da schon einiges erlebt und das sollte heute auch das Thema sein. Und wenn ich sage wir, sind wir natürlich wie immer zu dritt am Start. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Moin.
Ja, erinnert ihr euch eigentlich noch an euren allerersten Lauf, will ich mal heute so eingangs fragen. Das war eine ganz, ganz, ganz tief in die Vergangenheit.
Also ganz klar nein, weil ich bin ja als Kind auch immer schon mal gelaufen. Also war ja in der Leichtathletik, also deswegen,
ja, okay.
Nee, keine Ahnung. Also und ich habe ja dann als Kind auch schon da bei den, also Kinderwettkämpfe gemacht. So. Also da kann ich mich noch an ein, zwei Kinderwettkämpfe erinnern, wo ich an Laufwettkämpfen teilgenommen habe, aber wann ich das erste Mal gelaufen bin, naja, also das erste Mal gelaufen, da können wir uns alle nicht mehr dran erinnern, wenn wir es mal beim Wort nehmen, weil das wird ja auch immer, ne, das erste Mal gelaufen sind wir, als wir das erste Mal gelaufen sind, da waren wir alle noch sehr klein, ne? aber wenn man so will, irgendwie in einem sportlichen Kontext, also ich kann es nicht, Carsten, du?
Nee, also in den sportlichen Kontext, das kriege ich vielleicht noch hin, das war während des Trainings beim Kanu, da hatten wir so eine Hausrunde sozusagen, das war einmal um das Trainingsgelände, die musste ich in meinem Leben echt
aber
oft laufen.
Aber du bist doch vorher bestimmt auch schon mal gelaufen, also zumindest auch so im Schulsport oder so, oder?
Ja,
also,
das ist ja jeder.
Ne? Ja.
Aber ich bin ja schon mit 10 zum Kanu gekommen. Also.
Ja, aber da bist doch vorher in der Schule schon mal gelaufen.
Die verhassten 800-Meter-Läufe, die gab es auch. Naja, mit 10 vielleicht noch nicht.
Die
aber
bist du ja mit 10 nicht gelaufen. Ich wüsste, nee, also, ich wüsste nicht dass wir mit 10 schon
in der
Schule
Turnhalle laufen üben. Also ich schon in der Grundschule erinnere ich mich dran. Also ich glaube,
also ein bisschen im Kreis rumtänzeln.
Also ich glaube,
vielleicht.
Ich habe in Erinnerung, jetzt will ich mich aber nicht festlegen, aber in meiner Erinnerung ist, dass ich in der Grundschule schon mal in der Turnhalle mussten wir 30 Minuten lang laufen. In der Turnhalle Runden laufen. Und natürlich haben das einige Kids nicht hingekriegt. Und so, wer mich kennt beim Laufen, Carsten, ne, weiß, einmal an die Startlinie stellen, Tempo eingeben und dann laufen. Da habe ich voll die krasse Erinnerung dran, dass ich das mit Abstand am besten konnte, dass ich da halt nicht losgerannt bin wie so eine Verrückte, sondern dass ich da dann halt 30 Minuten gelaufen bin. Und das war in der Grundschule. Das heißt, keine Ahnung. In der
aber Hanna, jetzt können wir uns natürlich wieder auf diese Sache zurückbesinnen, dass wir ja in einem anderen Land groß geworden sind und da das an anderes Schulsystem.
Ja, aber in eurem Land war doch alles auf Sport getrimmt.
Auf Leichtathletik. Also Leichtathletik gab es schon natürlich auch ziemlich bald und es gab halt Sprint und es gab auch Ausdauerlauf, diese 800-Meter-Läufe. Und ich habe tatsächlich auch als Kind in der Schule so ein paar Crossläufe mitgemacht, so auch auf Kreisebene, aber das war eigentlich jetzt,
bewusst so. Laufen, des Laufens willen kann ich mich nur daran erinnern, dass ich das im Training gemacht habe.
Echt? Also das gab es bei euch nicht?
Kann sein, dass es das gab, aber es war vielleicht mir nicht so bewusst, dass es was mit Laufen zu tun hat, was ich da gerade mache.
Also ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da auch wieder zu sehr geprägt, weil ich habe es ja schon öfter erzählt, ich bin irgendwie auf Sportplätzen groß geworden, weil meine Familie irgendwie da halt auch immer war. Und deswegen bin ich auch, also bin halt, da war dann halt Fußball, Tennis, Leichtathletik war halt alles an einem Ort, ne? So und von daher bin ich damit schon groß geworden.
Ja. Also tatsächlich, also wenn ich dann danach, wenn ich bei mir jetzt mal noch so ein bisschen dann weitergehe, danach war lange Zeit, gab es gar kein Laufen mehr, dann habe ich mal während meiner Diplomarbeit, tatsächlich bin ich auch mal bei einem Stadtlauf mitgelaufen. Da war ich dann so Mitte 20. Das war aber mal so eine, einfach nur, ich brauchte was für den Kopf. Und dann wieder jahrelang nicht mehr. Und tatsächlich, als ich dann wirklich zu's Klick gemacht habe und gesagt habe, ich muss jetzt mal und mich dann halt für diesen Überschwang für den Triathlon angemeldet habe, das war ja 2007, 8, 7, glaube ich. Und Dann bin ich, das werde ich nie vergessen, deswegen frage ich das nämlich auch. Also diesen ersten Lauf, den werde ich nie vergessen, weil ich dann wirklich legendärerweise nach 10 Minuten wieder zu Hause war und völlig fertig, weil ich habe gemerkt, ich kann es nicht mehr. Also ich kann es einfach nicht. Ich bin halt viel zu schnell gelaufen. Ich habe null Kondition gehabt. Meine Raucherlunge, die hing mir sonst wo. Ja, also das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine, da war ich zu dem Zeitpunkt dann schon Mitte 30. Ne?
Ja,
Und plötzlich
krass.
habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr laufen. Also nicht mehr. Ne? Also 10 Minuten hat es gedauert. Und tatsächlich ist es ja so, das geht, also im Nachhinein, ich habe ja gedacht, nur ich bin so eine Lusche. Und heute weiß ich aber, dass es wirklich vielen so geht. Und wir bekommen halt auch viele, viele Fragen, die immer wieder auch damit zu tun haben. Und das ist eigentlich, um mal jetzt zum Thema von heute zu kommen. Wir haben mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so die häufigsten Fragen sind. Und wir haben jetzt einfach mal 5 Beispiele mitgebracht von Fragen, die sich wirklich häufen und die wirklich am Anfang sich viele, viele stellen. Natürlich gibt es auch noch jede Menge mehr, aber wir haben da jetzt einfach mal 5 Beispiele gebracht. Und wenn du gerade mit dem Laufen beginnst oder auch nach einer richtig langen Pause wieder einsteigen willst, dann bist du jetzt hier genau richtig. Vielleicht fangen wir mal mit so einer typischen Frage an, die auch damit zu tun hat, wie, was ich erlebt habe. Hanna, ja, warum bin ich denn eigentlich so schnell außer Atem?
Ja, gute Frage, ne? Die lässt sich in den allermeisten Fällen auch recht einfach beantworten, weil bei den allermeisten ist es so, dass sie zu schnell laufen für ihr aktuelles Fitnessniveau, auch wenn man das vielleicht nicht so gerne hört und immer hofft, dass es irgendwie andere Gründe haben kann. Aber es ist in der Regel der simple Grund, dass du zu schnell für dein aktuelles Fitnessniveau läufst und dein Körper einfach noch überhaupt nicht an die Belastung gewöhnt ist, was ja dann auch, wenn man logisch darüber nachdenkt, nicht außergewöhnlich ist, wenn man halt lange nicht gelaufen ist oder noch nie so richtig gelaufen ist. Ne, der Körper muss immer erstmal sich daran gewöhnen, deswegen muss man ja regelmäßig trainieren, damit der Körper sich daran gewöhnt. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass es eigentlich nie an einer falschen Atmung oder irgendwie sowas liegt. Also wir haben das ja in unserem Laufkurs auch regelmäßig die Frage gestellt gekriegt, so, ja, wie atmet man eigentlich richtig? Ne? Das haben wir ja auch schon mal gehabt. Ich glaube, wir haben ja auch mal so einen Mini-Shitstorm von jemandem bekommen, als wir mal eine Folge über Atmung gemacht haben. Ich erinnere mich
Ja,
gerade vage,
schon mehrfach.
weil wir so platt gesagt haben, naja, einatmen, ausatmen. Klar, wenn man, also da kann man sich tiefer mit beschäftigen und man kann mit der Atmung auch atmen, aber wir reden ja jetzt von Leuten, die entweder Laufanfängerinnen sind oder viele Jahre nicht gelaufen sind, viele Jahre keinen Sport gemacht haben und dann wieder anfangen. Und dann ist nicht das erste Thema, worüber man nachdenken muss, die Atmung. So, ne? Sondern meistens ist es eben so, dass man sich in einer zu hohen Intensität bewegt und eben nicht die Frage, wie atme ich richtig, in dem Moment die wichtigste Frage ist. Ne?
Jetzt warte mal ganz kurz. Jetzt denken ja aber jetzt wahrscheinlich einige, naja, Moment, ich bin aber sehr so langsam wie eine Schnecke unterwegs. Was sagst denn du dazu in dem Zusammenhang?
Ja, auch langsame Schnecken müssen atmen. Und wenn die zu schnell losrennen,
Punkt.
atmen sie auch falsch. Gut.
Okay,
Oh
ein bisschen
Mann.
ernsthafter.
Immer noch, auch langsame Schnecken müssen darauf achten, dass sie vernünftig. Also, wenn eine langsame Schnecke plötzlich schnell losrennt, dann wird sie auch mit der Atmung Probleme kriegen. Das ist einfach so.
Das ist sehr anschaulich.
Ja,
Ja.
also um mal da ein bisschen differenzierter darauf zu antworten, also das ist ja immer, das sage ich ja immer gerne. Mit dem, ja, ich bin langsam wie eine Schnecke. Ja, was heißt das denn? Wer definiert denn, wie schnell oder wie langsam eine Schnecke ist? So. Und das sollte man sich immer vor Augen führen, wenn man nicht gerade Weltrekordhalter ist, was die meisten von uns nicht sind. Sind immer viele Leute schneller als man selber und es sind aber auch ganz viele Leute langsamer als man selber, egal in welchem Tempo man unterwegs ist. Und noch mehr Leute sitzen auf der Couch. So. Das ist nämlich die Realität. Und deswegen sollte man sich da auch gleich zu Anfang, das ist eigentlich der wichtigste Schritt, wenn man langfristig laufen will. Der wichtigste Schritt ist, sich von irgendwelchen Sachen, ich bin zu langsam, gleich am Anfang mal zu verabschieden und auf seinen Körper zu hören und zu schauen, okay, ich finde ein Tempo, was für mich sinnvoll ist. Ne? Und wenn man das schafft, weil das ist die erste die wichtigste Bedingung dafür, dass man dann auch mittel- und langfristig schneller werden kann, wenn man sagt, oh, das ist mir eigentlich zu langsam, ich möchte schneller. So, du kannst aber nur schneller werden, wenn du erstmal akzeptierst, auf welchem Leistungslevel du gerade bist und da startest und von da dann eben anfängst. Und das heißt halt langsam laufen, so ganz, ganz wichtig. Ne? Das haben wir auch schon oft hier thematisiert. Der erste wichtige Schritt ist, sein Tempo zu akzeptieren und dann nochmal ein Stück langsamer zu laufen als das, was man eigentlich denkt, was sein Tempo ist. Das ist erstmal der erste Schritt, um fitter und besser zu werden, den man gehen muss. Von daher, wie gesagt, sollte man sich immer von diesem Druck, egal ob der von einem selber kommt oder ob der von außen kommt, das ist einfach wichtig, dass man sich davon verabschiedet, weil die große Mehrheit der Menschen sitzt auf der Couch und läuft gar nicht. Das ist die Realität. Und das muss man sich immer vor Augen führen, egal in was für einem Tempo man unterwegs ist. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und dann kann man eben sich auch darauf fokussieren und zu schauen, okay, wie kann ich denn besser werden? Wie kann ich erreichen, dass ich nicht mehr so schnell außer Atem bin? Und da ist es für viele Laufanfänger und Laufanfängerinnen immer ganz wichtig in dem Kontext, wenn wir heute von Laufanfänger, Laufanfängerinnen sprechen, dann auch im Sinne von Menschen, die eher keinen Sport gemacht haben, auch in den letzten Jahren, oder wenig Sport. Weil natürlich, wenn man trotzdem eine sportliche Fitness hat, weil man einen anderen Sport gemacht hat, dann kommt man auch schneller beim Laufen voran und schneller rein. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, jemand, der eine ganze Weile keinen Sport gemacht hat, da macht es häufig Sinn, halt mit Intervallen zu starten. Und wenn ich von Intervallen in diesem Zusammenhang rede, dann meine ich nicht heftiges Intervalltraining, sondern ich meine eine Mischung aus Run and Walk, also Laufen mit Gehpausen. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass es für dich Sinn macht, 2 Minuten langsam zu laufen und dann 2 Minuten zu gehen, und das im Wechsel. So ist es bei uns zum Beispiel in unserem Anfängerlaufkurs auch. Vielleicht startest du auch mit 1 Minute laufen und dann 1 Minute gehen, oder 1 Minute laufen und 2 Minuten gehen. Das musst du schauen, auch ein bisschen für dich, was für dich am besten funktioniert. Aber Fakt ist, dass für Anfänger oder WiedereinsteigerInnen, die eben längere Zeit oder lange Zeit keinen Sport gemacht haben oder vielleicht noch nie richtig Sport gemacht haben, sind Gehpausen am Anfang der Schlüssel, damit man sich verbessert beim Laufen. Und wenn man sich verbessert beim Laufen, dann wird das natürlich auch mit der, ich sag jetzt mal, Schnappatmung besser, ne? Weil wenn man dann fitter wird, dann wird man sehen, okay, das mit der Atmung funktioniert auch besser. Und wichtig ist dabei, ich habe es schon gesagt, dass man das Tempo halt ganz bewusst niedrig hält. Das ist immer so, das ist auch, glaube ich, bei jedem so, würde ich jetzt mal wirklich so pauschal sagen, wenn man mit dem Laufen anfängt, hat man das Gefühl, ich habe ein gewisses Wohlfühltempo, und du musst aber langsamer als dein Wohlfühltempo laufen. Und das muss man lernen. Und lernen heißt in dem Fall, eigentlich ist es ganz einfach, man muss nur akzeptieren, dass man einen Schritt langsamer läuft als das, was sich für einen vielleicht im ersten Moment langsam anfühlt. Wenn man das für sich akzeptiert, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Und ich halte nichts davon, irgendwelche Tipps zur Atmung für Laufanfänger und Laufanfängerinnen am Anfang zu geben, weil der Mensch atmet in der Regel, also wir denken ja auch im Alltag nicht übers Atmen nach, ne? Also ich muss da immer an den, ich weiß nicht, ob man heute noch Blondinenwitze machen kann, aber ich kenne halt, das ist der einzige Blondinenwitz, den ich in meinem Leben... Ich bin ja selbst vielleicht Blondine, genau. Der einzige Blondinenwitz, den ich kenne und den ich immer noch lustig finde, geht die Blondine zum Friseur, hat Kopfhörer auf und sagt zum Friseur, ja, hier, du, die Kopfhörer kann ich nicht abnehmen, du musst drumherum schneiden. Der Friseur schneidet am Anfang drumherum, kriegt aber irgendwann die Krise und denkt, nee, so geht das nicht, und nimmt er die Kopfhörer ab und dann fällt sie tot um. Und dann denkt er halt, hä? Und dann setzt er sich die Kopfhörer auf und dann hört er nur einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen.
Hanna, das müssen wir jetzt rausschneiden, oder? Das also, ist politisch unkorrekt.
Also, und so ist es ja in der Realität nicht. Wir atmen ja auch im Alltag, ohne darüber nachzudenken. Also, und so ist es beim Laufen halt auch.
Vielleicht sollten wir diese Schneckenmetapher nochmal aufgreifen.
Jetzt kommt Carsten.
Ja, pass mal auf.
Die Schneckenmetapher gefällt dir offensichtlich.
Ja, also. Die Leute sagen ja, okay, ich bin langsam wie eine Schnecke und bin dann so schnell außer Atem. Jetzt könnte man ja sagen, naja, wenn eine Schnecke rennt, kommt sie außer Atem. So ist das halt, wenn sie über ihren Verhältnissen rennt. Das Problem ist nur, was die Leute nicht verstehen, im Känguru geht's genauso. Ein Känguru, was zu schnell rennt, kommt auch außer Atem. So, also ich muss in meinem Leistungsbereich laufen, damit ich nicht außer Atem komme. Wenn ich über diesen Bereich hinausgehe, zu schnell renne, dann komme ich außer Atem. Und da ist es völlig egal, ob ich eine Schnecke bin oder ein Känguru. Das geht allen beiden gleich.
Ja. Carsten kommt halt mit visuellen Beispielen. Sensationell.
Das ist ja gut, auch, wenn wir trainierter sind und dann irgendwann Intervalle trainieren, wie die Kaputten, ist man da im Ziel außer Atem nach einem Intervall. Mhm. Dann braucht der Körper eine Zeit, um wieder runterzukommen, damit ich den nächsten Intervall starten kann. Kein Mensch denkt darüber nach, dass er da zu schnell außer Atem ist. Also es ist völlig normal, dass wenn ich über meinem Leistungsniveau laufe, dass ich dann außer Atem komme.
Ich gehe mal noch ein bisschen auf das, sage ich mal, ich nehme mal wieder mich als Beispiel, weil eben ich genau da auch so meine Erfahrungen gemacht habe. Und eben, ich habe ja schon erzählt, beim ersten Mal bin ich sofort wieder zu Hause gewesen. Und ich habe gedacht, ich brauche dieses Gehpausenzeug nicht. Das ist doch irgendwie, das ist doch nichts für mich. Also vielleicht zum Hintergrund, ich meine, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, ich war ja durchaus als Kind und Jugendlicher und vielleicht auch als junger Erwachsener einigermaßen sportlich und habe dann einfach mal so 3, 4, 5 Jahre nichts gemacht. Wobei nichts gemacht auch durchaus so aussah, dass ich doch ab und zu auch schon mal auf dem Rad saß, ne? Aber ganz selten, ne? Also vielleicht 3-mal im Jahr oder so. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Und erst als ich dann also nach diesem schrecklichen Erlebnis am Anfang, habe ich mich auf diese Gehpausen besonnen ist, glaube ich, das richtige Wort, und habe die dann ausprobiert. Und tatsächlich hat das funktioniert. Also das hat besser funktioniert, als dass ich noch, also so extrem langsam durchlaufen konnte. Also das ging halt irgendwie nicht. Und deswegen waren das mit den Gehpausen eine ganz gute, sage ich mal, auch ein Kompromiss. Weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, so langsam kann ich gar nicht laufen. Heute weiß ich es besser, aber ja, es ist am Anfang nicht so einfach. Und was passiert bei den Gehpausen? Das ist ganz einfach so, wenn du gehst, beruhigt sich dein Puls. Und durch diesen steten Wechsel kannst du halt insgesamt einfach länger unterwegs sein. Und je länger du unterwegs bist, umso eher baust du Konditionen auf. Und dementsprechend wird es auch besser. Und es wird wirklich besser, wenn du da ein paar Wochen dran bleibst. Und irgendwann hechelst du nicht mehr wie so ein Hund durch die Gegend. Ne?
Also, vielleicht ich auch nochmal auch ein deutliches Beispiel von mir selber. Ich habe mal letztens durchgezählt, weil mich letztes Mal wieder jemand gefragt hat, wie viele Marathons ich eigentlich gelaufen bin. Da habe ich mal meine Marathonmedaillen durchgezählt und es sind auf jeden Fall 20 Marathons, die ich schon in meinem Leben gelaufen bin. Und ja, auch noch Ultramarathons und so. Ne? Also ich bin schon viel gelaufen, also würde mal sagen, ich bin überverhältnismäßig fit, was es angeht. Ich habe jetzt aber letztes Jahr 2,5 Monate quasi eine komplette Sportpause gemacht und Anfang dieses Jahres wieder angefangen mit Laufen nach 2,5 Monaten, was jetzt auch nicht 2 Jahre sind, ne? Sondern 2,5 Monate Sportpause. Und ich habe auch angefangen mit Gehpausen am Anfang, ja, weil einfach der Körper sich erstmal wieder gewöhnen muss an die Belastung. Ich bin aufs Laufband gegangen und habe auch gehofft, dass ich eine halbe Stunde durchlaufen kann. Ging nicht. Ich bin 10 Minuten gelaufen und da brauchte ich aber richtig dringend eine Gehpause danach, so, ne? Also das ist halt auch da, also das hat auch nichts damit zu tun, ob man jetzt Anfängerin ist, weil viele Leute, die reden sich dann ja auch ein, ja, ich kann das nicht, ich bin zu unfit, ich bin zu schlecht und so. Ich, wie gesagt, mit 20 plus Marathons auf meinem Buckel, die da Anfang des Jahres wieder ins Laufen gegangen ist, ich musste auch Gehpausen machen. So, das ist ganz normal, machen übrigens auch Profisportler, wenn die irgendwie eine Verletzungspause oder so hatten. Die fangen auch mit Gehpausen an, ne? Also das ist auch nichts, wo man sich irgendwie grämen muss oder so. Und dann ist es natürlich so war das bei mir dann auch, also wenn man auch schon eine Laufvergangenheit hat, ne, dann kommt man halt auch schnell wieder rein. Ne? Das hat halt 2, 3 Läufe gebraucht und dann bin ich auch wieder eine halbe Stunde am Stück gelaufen und dann bin ich auch schnell, irgendwie hat es auch nicht so lange gedauert, bis ich irgendwann bei einer Stunde am Stück laufen war und so. Wenn man halt dann so diese Sportvergangenheit mitbringt, dann geht es halt in der Regel ein bisschen schneller voran als bei jemandem, der jetzt kompletter Anfänger ist, aber also ich will nur sagen, auch für Leute, die halt da schon sehr sportlich sind, die da schon super viel gemacht haben, auch für die macht es häufig Sinn, nach einer Pause mit Gehpausen erstmal zu starten. Das ist halt ganz normal und das ist, wie gesagt, nichts, wo man sich grämen muss oder wo man sich einreden sollte, dass man ja nicht dafür gemacht ist oder so. Wir alle sind fürs Laufen gemacht, ne? Der menschliche Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen, ne? Also immer unter der Voraussetzung, dass man gesund ist, ganz, ganz wichtig, immer dazu gesagt, aber wir alle sind fürs Laufen gemacht.
Sehr gut und ja, es ist ein Zeichen von Cleverness, aber das mit dem Atmen ist ja das eine Thema. Was ein weiteres Thema ist, was viele am Anfang haben, sind halt Schmerzen und ganz speziell auch Schmerzen im Schienbein oder in der Wade. Das ist halt was oft am häufigsten genannt wird. Es gibt noch ein paar andere, Knie und Hüfte ist auch so.
Knie,
ist
vielleicht Hüfte,
das Nächste.
Fuß. Ja.
Genau, aber ich sag jetzt mal, Schienbein, Wade ist halt oft was sehr viel genannt wird. Und ja, das ist eigentlich mal so Frage 2. Carsten, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen drauf ein.
Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie ich jetzt bei Schienbein und Wade die Schneckenmetapher umsetzen kann. Das fällt mir tatsächlich echt schwierig.
Aber dann greifst du vielleicht wieder aufs Känguru zurück.
Das fällt mir echt schwierig, der Schnecke ein Schienbein und eine Wade anzudichten. Von daher müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt durchkommen hier. Aber damit ist es eigentlich schon ganz, ganz gut beschrieben, ne? Also wie ihr es genannt habt, also die Waden werden hart am Anfang, es tut vielleicht auch weh beim Laufen, die Schienbeine schmerzen vorne ein bisschen, dann die erfahrenen Läufer rufen dann gleich, ah, oh, hast du Shinsplints? Und dann geht die große Google-Suche los. Was sind Shinsplints? Ist nichts weiter wie eine Überlastung der Schienbeinmuskulatur. Ja, wir haben vorne auf unserem Schienbeinmuskel, auch wenn man die nicht so sieht im Vergleich zum Wadenmuskel, aber da ist doch sowas wie Muskeln vorne drauf. Sonst klappt das mit der Fußbewegung so schlecht. Und ja, das ist so das, was die Leute häufig am Anfang haben. Ich sag mal, all das, also sei es am Anfang ein bisschen Zwicken im Knie oder ein bisschen Shinsplints oder bei manchen ist es auch die Hüfte, die am Anfang ein bisschen wehtut, das kann man alles relativ einfach bekämpfen, weil das ist eine klassische Überlastungserscheinung, ne? Das ist, ist relativ gut machbar, dass man, wenn man zu schnell gesteigert hat, einfach nochmal ein bisschen zurückgehen muss, ein bisschen mehr Pause einplanen muss. Und dann hat man das normalerweise ziemlich schnell in den Griff, mit einer Ausnahme, die wirklich nicht ganz ungefährlich ist. Das sind, wenn Achillesferse, also die Achillessehne, anfängt Probleme zu machen. Da sollte man sich wirklich gezielt auf Ursachensuche begeben. Und dann da auch wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich bin bei allen anderen Überlastungserscheinungen nicht so der Typ, der da besonders vorsichtig mit umgeht, sage ich mal, sondern man muss die Ursache suchen, man muss ein bisschen mehr Pause machen. Eventuell bei der Ursachensuche kann es auch sein, dass da muskuläre Disbalancen ein Thema sind, dann kann man dem relativ gut mit Athletiktraining entgegenwirken. Oder aber, was häufig, naja, also heutzutage bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das noch so häufig vorkommt, aber früher sind die Leute irgendwann einfach wieder losgelaufen und haben die alten Laufschuhe wieder
das
rausgeholt.
Macht man heute genauso noch.
Na, wenn ich so in den Laufschuhläden gucke, wie viele da sich mit neuer Ausrüstung erstmal eindecken, deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob das heute auch noch so ist. Ob die Leute doch
das
eher.
Ist die Dunkelziffer, die andere Dunkelziffer siehst du nicht.
Ja, weil das ist schon nach wie vor so, dass die Leute einfach mit richtig guten Laufschuhen mittlerweile aus den Laufläden rauskommen und die ja auch sehr breit gefächertes Angebot haben, was so dass eigentlich für jeden der richtige Schuh zu finden ist, mit einer ordentlichen Fachberatung. Ansonsten, wie gesagt, also das kann ein Thema sein, ne? Wenn die Schuhe einfach die falschen sind, dann kann das natürlich auch zu einer Überlastung führen. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist, haben wir ja in mehreren Podcasts auch schon mal erwähnt. Wenn einen der Laufladen zu gerade in die Schuhe stellt, kann das auch zu einer Überlastung am Anfang führen. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Erklär das mal ein bisschen genauer.
Ja, also es ist so, häufig ist es so, dass sie in den Laufläden sehr darauf achten, dass die Knie und die Fußgelenke gerade aufsetzen, die Laufanalysen darauf abzielen. Wenn du aber im Alltag es eher gewohnt bist, dass dein Knie und dein Fußgelenk so eine leichte Ausgleichsbewegung machen, also eigentlich so ein bisschen wegknicken, und du stehst dann plötzlich ganz gerade, dann ändert sich der Belastungsvektor ziemlich stark im Gelenk. Und wenn du dann dieselbe Leistung sofort wieder abrufst, also sprich dieselbe Menge läufst wie vorher mit dieser Disbalance, dann kann es einfach sein, dass es gerade durch den neuen Schuh überhaupt erst zu einer Überlastung kommt im Gelenk.
Ja, okay.
Das muss man so ein bisschen... Deswegen soll man neue Schuhe eben auch einlaufen und einfach ein paar ruhige Tage dann erstmal so ein paar weniger Kilometer damit laufen, dass sich das Gelenk daran gewöhnen kann, dass es jetzt anders belastet wird. Das ist halt so ein Punkt. Das gilt aber generell ja bei Überlastung, ne? Also wenn ich Shinsplints habe, dann muss ich eben meine Belastung dementsprechend anpassen, dass die sich erholen können. Wie gesagt, eine Ausnahme ist die Achillessehne, weil das Problem der Achillessehne ist, wenn die sich wirklich mal chronisch entzündet hat, das ist fast nicht wieder wegzukriegen. Also es ist ein Mordsaufwand, eine entzündete Achillessehne in den Griff zu kriegen. Weil unsere Achillessehne eben im normalen Alltagsgehen auch stark belastet wird. Also sie steht immer unter hoher Belastung. Und wenn die sich wirklich mal entzündet hat, dann ist das echt blöd. Ansonsten, ja, wie gesagt, Shinsplints und ein bisschen Knieschmerzen, das kann man mit ein paar wenigen Pausen oder mit mehr Pausen zwischen den Läufen eigentlich in der Regel ganz gut wieder in den Griff kriegen. Und wenn, also vom Prinzip her kann man sagen, alle Beschwerden, die nur während des Laufens auftreten, kann man durch gezieltes Gegentraining oder durch Reduktion der Laufleistung ganz gut in den Griff kriegen. Wenn die Schmerzen im Alltag auch da sind, also gerade bei Disbalancen kann das passieren, dann hilft es auf jeden Fall, auf Alternativtraining zurückzugreifen. Und das Wichtigste ist halt immer Athletiktraining dazu, ne? Also das ist ja auch das, was wir immer propagieren. Diese Mobility und Movement-Zeugs, was wir da immer erzählen, geht genau darum, eben solchen Disbalancen entgegenzuwirken.
Und wenn die, also wenn jetzt gerade am Anfang viele sagen, naja, Moment mal, Überlastung, ich laufe doch gar nicht viel und ich laufe nur ein oder zweimal die Woche. Ja, wenn du vorher halt x Jahre nicht gelaufen bist, dann ist das halt viel. Ne? Genau. Auch da sind wir wieder bei dem gleichen wie beim ersten Thema. Es ist halt immer die Frage, wo beginnst du? Ne? Und ja, wenn du halt von null steigerst, ist alles eine extreme Steigerung. Und deswegen ist es eigentlich fast schon normal, in Anführungszeichen, dass es da am Anfang so ein paar kleine Beschwerden bekommt. Ich habe da mal irgendwann so einen Tipp von einem Physiotherapeuten bekommen. Also wenn die Beschwerden innerhalb von 24 Stunden, also nur auf, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, Carsten, nur beim Laufen auftreten, und der Physiotherapeut hat immer gesagt, wenn sie spätestens 24 Stunden danach auch vollständig weg sind, dann haben sie was damit zu tun, und dann ist das meistens durch Anpassung und vor allen Dingen eben auch durch gezieltes Training, also Krafttraining, solche Dinge behandelbar. Wenn sie aber nach 24 Stunden immer noch da sind, dann da sollte mehr als ein Alarmsignal angehen. Ne?
Genau. Also was halt noch, also früher war ich ein totaler Gegner von Supplements jeglicher Art, muss ich gestehen. Also ich habe davon gar nichts gehalten.
Sind wir schon.
Ja, ist aber auch da, ich bin ja lernfähig, ne? Durchaus kann es sein, dass das unterstützend helfen kann, ne? Also Magnesium und ein bisschen Zink und Eisen sind währenddessen zu sich zu nehmen. Allerdings, Und das ist halt das bisschen komplizierte, in der Regel nicht in der billigen Kapselform, wie sie im Supermarkt rumliegen, sondern meistens braucht es spezielle Kombinationen, damit es wirklich funktioniert. Und deswegen ist das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber also gerade wenn man einfach am Anfang ein bisschen dazu neigt, dass man viel mit Krämpfen plötzlich zu tun hat, dann kann das tatsächlich einfach ein Mangel an Elektrolyten sein, der dafür verantwortlich ist. Meistens ist es nicht nur das Magnesium, was immer propagiert wird gegen Muskelkrämpfe, sondern es ist meistens eine Mischung aus diversen Elektrolyten, die fehlen. Aber da kann man tatsächlich so mit dem einen oder anderen wilden Pülverchen ganz gut sich gegen wehren und das ziemlich gut in den Griff kriegen eigentlich. Da muss man aber auch so ein bisschen, naja, ich sage jetzt mal experimentieren, was da einem wirklich gut tut. Aber
ja, wichtig ist, also das Wundermittel wird wahrscheinlich nicht sein, ne?
Genau, es gibt keine Wundermittel. Also man kann da Unterstützung für seinen Körper holen, aber es ist es gibt kein Mittel, was man einfach einnimmt und dann ist alles schick.
Ja, und auch die Orientierung. Also wenn euch ein Wundermittel versprochen wird, dann solltet ihr skeptisch werden. Das Thema hatten wir letztens im Club mit einem unserer Mitglieder, der gesagt hat, ja, ich habe ja jetzt hier ausprobiert seit 2 Monaten hier, das Mittel, das soll ja irgendwie, dadurch soll man abnehmen und man soll eine höhere VO2 Max kriegen und noch irgendwas. Und ich nehme das seit 2 Monaten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwas tut und abgenommen habe ich auch noch nicht. Aber ich sage, naja, also grundsätzlich solltest du, wenn dir so ein Mittel versprochen wird, womit du nur indem du was einnimmst, du nimmst ab, du kriegst eine höhere VO2 Max und es waren noch irgendwie 1-2 Sachen, da sollte man schon stutzig werden. Und dann kostet es noch nicht mal so viel. Also ja. Wenn ihr so ein Wundermittel habt, dann würde ich doch grundsätzlich da Fragezeichen haben.
Je aggressiver die Werbung ist, umso skeptischer sollte man sein. Ne?
Je mehr die Werbung verspricht an Lösungen.
Ja, genau.
zum kleinen Preis. Ja,
ja, aber mal, also man sollte nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn man am Anfang mal so ein paar leichte, ich sag jetzt mal, Schmerzanpassungen haben. Schmerzen hängen halt oft auch mit Anpassungen zusammen. Unser Körper ist prinzipiell auf Bequemlichkeit aus und auf Verhinderung von irgendwelchen Bewegungen. Und,
Nicht. Aber wie ich gesagt habe am Anfang, unser Körper ist eigentlich für die Bewegung gemacht, aber in unserer Gesellschaft heutzutage ist halt, wir haben uns halt an Sitzen und so gewöhnt, ne? Eigentlich ist der Körper jetzt nicht unbedingt nur für Sitzen gemacht.
Ihr meint beide, also ihr habt beide genau. Recht.
Korrigier mal beides.
Ja, also unser Körper ist schon auf Bewegung ausgelegt, unsere gesamten Gelenke sind auf Bewegung ausgelegt. Gleichzeitig ist unser Energiesystem aber eigentlich auf so effizient wie möglich zu arbeiten, so wenig wie möglich Energie zu verschwenden ausgelegt und versucht permanent sich selber zu optimieren, was eben im ersten Moment paradox klingt. Also unser Herz-Kreislauf-System sagt im ersten Moment erstmal, beweg dich nicht zu viel, weil das ist für mich Arbeit und das will ich eigentlich gar nicht, während wir eigentlich die Gelenke die Bewegung brauchen. Aber das ist auch kein gesellschaftliches Problem mehr heutzutage, weil heutzutage ist es einfach so, dass wir uns viel zu wenig bewegen. Das ist einfach.
Ja, und ich finde den Punkt, den Thorsten jetzt hier ansprechen wollte, aber auch extrem wichtig, weil das erlebe ich auch manchmal, dass Leute halt dann irgendwie anfangen mit dem Laufen und dann spüren sie mal ihr Knie und dann hören sie sofort wieder auf, weil sie denken, oh mein Gott, ich habe mein Knie gemerkt oder irgendwas anderes, nur ein Beispiel, da muss ich sofort wieder aufhören, das Laufen ist nicht gut für mich. Weil es ist halt dann ganz normal, dass man mal hier und da ein bisschen was spürt, dass der Körper auch Signale sendet, weil der ist es ja gar nicht mehr gewohnt. Und solange das nur mal hier und da ein bisschen zwickt und wie Thorsten ja auch schon gesagt hat, wenn das dann schnell wieder weggeht oder so, dann ist alles gut, das ist halt auch ein Stück weit normal. Ne? Also man muss halt lernen, so seinen Körper auch ein bisschen kennenlernen, also, und zu verstehen, dass man irgendwie, wenn man mit dem Laufen anfängt und noch nie gelaufen ist oder lange, lange Zeit nicht mehr gelaufen ist, dass da am Anfang man den Körper spürt, Das ist wie gesagt völlig normal. Auch da wieder, als ich dieses Jahr angefangen habe zu laufen, da habe ich auch am Anfang mein Knie ordentlich gemerkt. So, da wusste ich aber ja, okay, also klar, du musst irgendwie die Belastungen so kontrollieren, dass du jetzt nicht jeden Tag läufst. Aber das ist dann nach ein paar Wochen war das auch einfach wieder weg, ne? Also das ist.
Also ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Aussage gewesen, ne? Also wenn keine Einflüsse von außen auf uns einwirken, also sprich, man verdreht sich den Fuß, weil man am Boden hängen bleibt oder sonst irgendwas. Im normalen Alltag, wie wir uns bewegen, geht in unserem Körper nicht einfach so plötzlich irgendwas wie von Geisterhand kaputt. Sondern das kündigt sich über längere Zeiträume an. Deswegen, wenn es mal wehtut, kein Problem. Wenn es dauerhaft wehtut, dann ein Problem.
Dauerhaft wehtut und auch tendenziell schlimmer wird.
Genau.
Ne? Also.
So, und so muss man es, glaube ich, sehen. Aber kommen wir vielleicht mal zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir genug über Schmerzen geredet. Es tut dolle genug weh, die Hüfte und die Wade. Jetzt kommen wir doch mal zu der hochgelobten Frage: In welchem Pulsbereich soll ich denn einfach laufen, Thorsten?
Ja, das ist so auch ein spannender Punkt, der halt immer wieder genannt wird. Da sind wir wieder auch ein bisschen bei dem, was wir auch mit Frage 1 beantwortet haben. Grundsätzlich finde ich es schon mal einerseits ganz praktisch, auf der anderen Seite eben auch irgendwie unnötig, dass man halt die meisten halt mittlerweile sofort mit einer Pulsuhr anfangen. Das war halt vor 20 Jahren noch ein bisschen anders, weil es da einfach die weniger gab. Heute hat halt fast jeder irgendwie so eine Sportuhr oder irgendeine Fitnessuhr ziemlich schnell am Armband, vielleicht auch im Alltag. Und dann sind diese Pulsbereiche immer so ein Thema. Und wenn du außer Atem kommst, wenn du ins Hecheln kommst, dann tendenziell ist dein Puls zu hoch. Wenn du jetzt aber nur auf die Werte dir dich verlässt, dann steht halt ziemlich schnell bei einer Uhr drin, ich habe einen zu hohen Puls. Ne? Oder du hast vielleicht noch diesen berühmten Mythos im Ohr, dass du halt in einem bestimmten Pulsbereich laufen musst, damit deine Fettverbrennung wirklich optimiert wird. Und nur da nimmst du ab und du willst ja eigentlich laufen, um abzunehmen und alle diese Dinge. Und das sind so Dinge, die Leute einfach unsicher machen, um vielleicht mal mit der Basis anzufangen. Ja, es macht durchaus Sinn, in bestimmten Pulsbereichen zu laufen, aber nicht gleich am Anfang, weil das halt oft nicht möglich ist. Ne? Und eine Sache, die immer gerne vergessen wird, wenn du zum Beispiel sagst, du willst jetzt du willst jetzt laufen regelmäßig und du bist lange Zeit nicht gelaufen. Und viele kaufen ja heute zuerst gleich mal eine Sportuhr, manchmal vielleicht sogar noch, bevor sie überhaupt Laufschuhe kaufen, ne? Und haben die vielleicht neu. Kann diese Sportuhr am Anfang deine Pulsbereiche auch nur schätzen. Und meistens, wenn man da so Garmin zum Beispiel mal hernimmt, weil es bei Polar oder Apple auch nicht anders ist, man gibt halt sein Alter an, man gibt vielleicht noch so Basisdaten an und dann fangen die halt an, die Uhren mit den Standardformeln. Ne? 220 minus Lebensalter ist halt so eine grobe Annäherung, die viele im Kopf haben. Zu Beginn nur ist das so, dass das halt für viele nicht zutrifft. Und wenn diese Sportuhr recht neu ist und du dich auch nie irgendwie richtig ausbelastest in irgendeiner Form, dann sind die Werte, die deine Sportuhr dir als gewisse Zonen, Trainingszonen, vielleicht hast du ja schon mal von Zone 2 gehört, das ist so die Grundlagen-Ausdauerbereich, dann sind diese wirklich als unsicher und ungenau zu bewerten. Und deswegen wäre es mir eigentlich sehr wichtig und würde ich dafür plädieren, dass du am Anfang idealerweise das vielleicht auch gar nicht beachtest. Dann von Anfang an lernst, auf deinem Körper zu hören und das wirklich, weil das vernachlässigen wir heutzutage sehr gerne, weil wir eben so viel messen. Und das Ziel sollte irgendwann sein, dich beim Laufen unterhalten zu können. Das wird am Anfang nicht gleich funktionieren. Deswegen, wir haben es ja jetzt schon ausführlich genannt, ist eben dieses Laufen und Gehen im Wechsel einfach auch wichtig, um den Puls zu senken und dann vielleicht auch eben dauerhaft, also so einen Durchschnittspuls über dem Lauf halt in einem vernünftigen Bereich zu haben. Und so vielleicht sich von der Seite anzunähern, als gleich bei den allerersten Läufen irgendwelche Pulsbereiche anzusteuern. Denn dieses berühmte Zone 2, was halt überall rumgeistert, also die Wahrscheinlichkeit, dass du das bei deinen ersten Joggingversuchen schaffst, du läufst, es geht ziemlich gegen Null, um es mal klar auf den Punkt zu bringen. Dein Puls wird immer tendenziell am Anfang etwas höher sein. Es wird halt mit der Zeit ziemlich schnell besser. Ne? Viele haben diese Zone 2-Bereiche schon schon beim Gehen, beim schnellen Gehen. Und das ist auch okay. Am Ende trainierst du nämlich auch beim Gehen deine Ausdauer. Und wie gesagt, der Wechsel macht es halt aus. Und wie gesagt, nochmal ganz wichtig, also sei skeptisch bei diesen Pulsbereichen, die deine Uhren auswerten. Das wird später besser, vor allen Dingen, wenn du sehr, sag ich mal, breit trainierst und wirklich auch mal an deine Belastungsgrenzen gehst, dann kannst du auch immer, dann werden diese Sportuhren auch immer besser. Und vielleicht nochmal auf den Punkt, wenn du Angst hast, dass du eben kein Fett verbrennst, wenn du zu schnell rennst oder so, also Fett verbrennst du in allen Pulsbereichen, Fett verbrennst du immer. Sobald du dich bewegst, verbrennst du Fett. Das ist nur eine Frage des Verhältnisses. Und ansonsten ist ein guter Tipp, der immer funktioniert: je langsamer du läufst, desto schneller wirst du besser. Das klingt komisch, es ist aber letztendlich so. Also ich kann immer nur sagen, wenn du jetzt anfängst zu joggen und du läufst, Hanna hat ja auch von dem Wohlfühlbereich gesprochen, ne? Der ist tendenziell bei allen zu schnell. Das heißt, von dem solltest du nochmal ein bisschen langsamer laufen und dann wirst du auch schneller besser, weil du einfach deine Ausdauer so schneller trainieren kannst. Und wenn du diese Basis irgendwann setzt, dieses Fundament irgendwann gut gesetzt ist, dann kannst du auch über die Geschwindigkeit nachdenken. Aber tendenziell werden am Anfang alle profitieren, die wirklich sehr, sehr langsam laufen.
Also ich glaube, man muss noch mal ein bisschen dieses Thema Pulszonen
wir haben da auch schon mal einen Podcast drüber gemacht.
Auseinandernehmen, weil ich glaube, da gibt es auch ein großes Missverständnis und das habe ich jetzt auch so ein bisschen bei dir in deiner Argumentation rausgehört. Also ich glaube, diese Uhren sind viel besser, wie du sie gemacht hast übrigens. Das Problem ist nur,
wenn du neu hast.
Doch, also ich glaube, die funktionieren sogar von Anfang an relativ gut. Das Problem ist aber, diese Pulszonen, also wenn dann irgendwie rauskommt, dein Zone 2 Puls ist von 136 bis 100, keine Ahnung, 46, sagen wir jetzt mal, 10 Schläge, ne? Dann funktioniert das nur für Menschen, die in dieser Zone auch sowas wie eine Geschwindigkeitsrange laufen können, weil diese Pulszonen verhalten sich ja zur Geschwindigkeit. Aber die Geschwindigkeitsachse, die ist bei Anfängern, dampft die sich extrem zusammen. Das heißt, wenn ich 12,1 km/h, also jetzt mal als Beispiel, ich laufe 7,3 km/h, dann bin ich Zone 2 und bei 7,4 bin ich schon raus aus Zone 2. Das ist für einen Anfänger ja überhaupt nicht, der hat ja überhaupt kein Gefühl, in diesem kleinen Geschwindigkeitszeitfenster zu bleiben, was für ihn eigentlich Zone 2 Training bedeutet. Und ich glaube, das ist das Problem. Die Leute verstehen nicht, dass Pulszonen im Verhältnis zur Geschwindigkeit berechnet werden oder genutzt werden. Und deine Geschwindigkeitszone, die dampft sich derart zusammen in den Pulszonen, dass du das gar nicht halten kannst am Anfang. Also du durchläufst diese Pulszone viel zu schnell, sodass der Körper gar nicht darauf richtig reagieren kann. Und auch du als Läufer, ne, wenn du drauf guckst, denkst du, boah, scheiße, ich bin schon raus oben aus meiner Pulszone. Während wenn du erfahrener Läufer bist und das dann sich alles in einem gewissen Rahmen einfach auseinanderstreckt, dann hast du einfach mal 1-2 km/h sozusagen Zeit zum Spielen, um in dieser Zone zu bleiben.
2 km/h sind relativ viel, aber ja.
Ja, aber ich glaube, wenn du also ob du an der unteren Zonengrenze läufst, wenn du Ausdauer, also wenn du wirklich fitter Läufer bist, zwischen unterer und oberer Zonengröße können schon 2 km/h liegen, locker.
Ja.
So. Und diese Zone verschiebt sich auch noch über die Zeit, die du läufst. Also
das ist natürlich
diese
auch ein,
Geschwindigkeits, ja, auch dieser Gesch- ja. diese Geschwindigkeitsziehharmonika, die ändert sich über die Zeit. So, und das ist das, was Anfänger dann meistens grandios überfordert. Weil das alles in Einklang zu bringen, ist am Anfang viel zu kompliziert.
Deswegen ist ja meine Rede, lass den Puls weg.
Genau, deswegen hast du mit deiner Aussage, lass den Puls weg, richtig. Aber ich glaube, das liegt eben auch auf, lass die Puls mal weg. Aber das ist so ein, also ich glaube, da wird den Pulszonen per se Unrecht getan in den Uhren. Ich glaube, die sind besser, wie du sie gemacht hast. Aber es ist für die Leute fast unmöglich, sie am Anfang zu treffen, weil eine Pulszone eben kein allein, also das ist nichts, was alleine im Raum steht, sondern da gehören halt Faktoren wie Zeit und Geschwindigkeit dazu. Und die sind eigentlich die maßgeblichen Größen, wie schnell du irgendwas zerstörst. Also, und die Leute gucken halt aber nur auf die Zone. Es ist aber die Geschwindigkeit, auf die die Leute gucken müssen. Naja, und die gut. Zeit. Und ich glaube, das ist das so ein bisschen das Problem.
Ich glaube, du überforderst jetzt unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen, ja, genau, deine Ausführungen. Ich würde nochmal sagen, um das vielleicht einfacher zu darzustellen, es ist am Anfang umso wichtiger, das ist ja auch immer mein Credo, dass man ein Gefühl für sein Laufen entwickelt, dass man ein Gespür dafür entwickelt, was ist schnell, was ist langsam, was ist ein mittleres Tempo. Und das Problem ist doch, dass die Leute von Anfang an mittlerweile nur noch irgendwie auf die Uhren gucken. Die verstehen auch gar nicht richtig, was die Uhr ihnen sagt. So, das ist das, was Carsten gerade auch erklärt hat. Da ist auch gar nicht so das Verständnis da und es ist gar nicht möglich, da sinnvoll am Anfang mit zu arbeiten mit den Daten, die Uhr einem gibt. Es ist aber gerade am Anfang viel, viel wichtiger, dass man erstmal ein Gefühl fürs Laufen bekommt, ein Gefühl für das, was der Körper leisten kann. Und das kann man halt nur, wenn man eben nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Zahlen guckt, sondern einfach mal läuft und mal in seinen Körper reinhört. Und das ist glaube ich, super wichtig am Anfang. Also ist immer wichtig, aber gerade am Anfang ist es halt wichtig, weil wenn man von Anfang an gar kein Gespür für sein eigenes Laufen gewinnt, dann ist es halt auch schwierig, da irgendwie weiterzukommen. Ne?
Genau, und wenn du das jetzt kombinierst noch mit dem, du halt nochmal ein Stück langsamer läufst als das Gefühl, was du hast, dann wirst du auch am besten Fortschritte machen, meine Erfahrung.
Ja, das stimmt dir ja auch alles. Das ist alles.
Ich weiß, bei dem Thema Sportuhren, da sind wir, ich meine, das sollten wir vielleicht auch mal separat nochmal irgendwann diskutieren, das haben wir schon öfters gemacht. Es gibt ja auch nicht die Sportuhr, ne? Es ist ein Unterschied, ob du ein High-End-Modell für 500, 800 oder mittlerweile über 1000 Euro in der Hand hast oder ob du das 30-Euro-Teil von Temu hast. Ne? Also das ist halt auch so ein Thema.
Okay.
Aber
ja, das war jetzt ein bisschen arg. Gut,
da kann man dann aber auch, wenn du das jetzt ins Feld wirfst, kannst du auch die alte Stoppuhr auspacken. Das ist dasselbe Prinzip.
Am Ende reicht dir das völlig, eigentlich brauchst du die aber nicht. Ne?
Also, gut, bevor man jetzt hier in Opa erzählt vom Krieg abtrifft, ja, würde ich mal sagen, kommen wir mal zu der wichtigen Frage, muss ich mich jetzt aufwärmen und dehnen?
Ja, gute Frage. Also grundsätzlich ist es total sinnvoll, sich aufzuwärmen, nicht aber das klassische Dehnen vor dem Laufen zu machen, um mal erstmal auf die Frage zu antworten. Was ist der Hintergrund? Viele erinnern sich vielleicht noch an früher, an den Schulsport. Und da war es irgendwie häufig so, dass man am Anfang erstmal sich hingestellt hat und irgendwie gedehnt hat. Und so wie man das früher gemacht hat, da haben wir auch schon öfter hier im Podcast drüber gesprochen, das ist halt mittlerweile längst überholt und nicht mehr sinnvoll, dieses klassische Dehnen vor dem Sport zu machen. Also das schon mal vorab gesagt. Ich glaube, viele Leute, die sind aber auch immer so ein bisschen überfordert, deswegen kommt diese Frage auch oft, weil die denken ja, okay, wie ist denn jetzt eigentlich richtiges Aufwärmen? Und gerade im Alltag hat man ja vielleicht auch gar nicht so viel Zeit, sich erstmal in Ruhe aufzuwärmen und es fehlt, wie gesagt, auch das Wissen, was ist denn ein richtiges Aufwärmen? Nichtsdestotrotz, auch wenn Thorsten mir da vielleicht widerspricht und sagt, haltet es ganz einfach und geht ein paar Minuten zügig, bevor ihr losläuft, was natürlich besser ist, als wenn ihr einfach loslauft. Also ne, erstmal zügiges Gehen ist erstmal, sag ich mal, total basic, besser als gleich loszulaufen. Aber ich würde trotzdem auch Laufanfänger und Laufanfängerinnen empfehlen, tatsächlich ein kleines Warm-up zu machen. Und da auch, ich würde da auch halt unsere Lieblingsfachbegriffe reinwerfen, auch wenn das im ersten Moment vielleicht ein bisschen überfordernd klingt. Aber es ist halt super wichtig und ich empfehle jetzt wirklich jedem vor dem Laufen oder vor dem Sport, das kann man auch allgemein sagen, gilt auch für anderen Sport, den man macht, ein kleines Warm-up, das muss nicht länger als 5 Minuten sein, zu machen. Und das kann sich zusammensetzen aus dynamischem Dehnen, aus Mobility und aus Aktivierung. Und das klingt erstmal hochtrabend. Am Ende muss man aber auch sagen, gibt es mittlerweile da auch einiges an Material, wenn man sich da mal ein bisschen informiert oder am besten bei uns in den Ausdauerclub kommt, dann kriegt ihr es einfach geliefert. Weil wenn man sich so einen kleinen Findus von 3 bis 4 Übungen vielleicht am Anfang erstmal zusammenstellt, wo man den Körper ein bisschen aktiviert, ist es halt super, super sinnvoll und würde ich wirklich jedem empfehlen, weil erstens aktiviert es halt den Körper vor dem Laufen, dass der Körper bereit ist zum Laufen und zweitens macht ihr gleichzeitig noch was für eure Beweglichkeit und für eure generelle Fitness im Alltag. Deswegen würde ich jedem empfehlen, sich tatsächlich auch gleich von Anfang an mit dem Thema, wie kann ich meinen Körper aktivieren fürs Laufen, auseinandersetzen. Und wie gesagt, das klingt heutzutage vielleicht komplizierter, als es ist, weil auch wenn man da mal auf YouTube irgendwie googelt und mal schaut, Mobility, Aktivierung vor dem Laufen, dynamisches Dehnen, da kann man sich 3, 4 Übungen mal raussuchen, die für einen passen. Und dann funktioniert das prima und das ist halt viel, viel wertvoller, als sofort loszulaufen. Und es ist halt auch besser, als wenn man erstmal zügig geht. Also man, das ist, wie gesagt, ich habe es gesagt, zu sagen, okay, ich gehe erstmal 5 Minuten zügig, bevor ich loslaufe, ist besser, als gleich loszulaufen. Aber wenn ihr eine richtige Aktivierung auch nur 5 Minuten macht, ist das wirklich das Optimale, was ihr machen könnt. Und der Benefit ist, wie gesagt, vielfältig. Von daher würde ich euch das immer empfehlen. Wenn wir
soll ich jetzt widersprechen oder?
Ja, du kannst ja widersprechen, aber dann haue ich wieder dagegen.
Nee, also, also meine Maßgabe oder meine Vorstellung davon ist, tu das, was dir gut tut. Idealerweise, also in der Theorie hast du vollkommen recht. Das ist wirklich das Beste, was du tun kannst. Auch ich starte nicht von, geh nicht, also. Wobei, ich gehe schon mal die Treppen runter, das ist schon mal was. Also bei mir sieht es halt immer so aus und das war auch schon immer so, dass ich halt erst mal gehe, dass ich überhaupt erst mal in die Gänge komme und dann irgendwann anfange, locker zu traben. Witzigerweise war das auch, wenn ich an andere Sportarten denke, immer mein Warm-up. Ne? Also erst mal lockeres Traben. Wir reden hier nicht von Joggen, sondern von Traben, von langsamem Start. Auch das ist eine Form der Aktivierung. Allerdings hast du natürlich recht, wenn du da dir von Anfang an so ein kleines Ritual einbaust, dann tust du dir leichter, weil das ist halt wie bei vielen Dingen, ne, das, was irgendwann zur Gewohnheit wird, ja, schleift sich dann irgendwann ein und Gewohnheiten zu ändern, sind extrem schwierig. Insofern, klar, von Anfang an so eine kleine Einheit tut sicher gut und vor allen Dingen dann, also wieder bei dem, was wir ja vorher schon besprochen haben, wenn es sowieso hier und da zwickt, dann tut es nur umso 3-mal mehr gut. Also insofern widerspreche ich gar nicht.
Gib's doch zu, du bist doch nur immer gegangen, weil das GPS-Signal der Uhr noch so im Grunde
musste. Ja, ganz klar, mache ich heute noch so. Also, Carsten hat mal wieder
da
den
Punkt
getroffen.
Da gibt's doch dieselbe Lösung, die du davor propagiert hast, Thorsten. Einfach die alte Stoppuhr nehmen, die
genau.
Witzigerweise letzte Woche erst bei einem Lauf wieder. Manchmal, also das ist so witzig, mittlerweile sind diese Sportuhren da ja auch besser geworden. Aber wenn du, also ich kam aus dem Urlaub wieder, erster Lauf nach dem Urlaub, bin in einer völlig neuen Gegend, also einer neuen alten Gegend, ne, wieder bei mir zu Hause und dann dauert das GPS-Signal halt mal 2-3 Minuten. Und jetzt könnte ich natürlich einfach vor der Haustür stehen bleiben, aber das mache ich nicht. Also dann gehe ich halt auf und ab und fange dann wieder an zu traben. Ja? Ja.
Ich könnte dir jetzt sogar erklären, warum das so ist.
Ja, musst du aber nicht.
Genau. Das Klugscheißerwissen hebe ich mir mal für später auf.
Okay. Anna, was machen wir denn hinterher? Achso, nee, Carsten, hast du noch eine Ergänzung dazu?
Nee.
Ja, okay. Ja, also wir haben ja jetzt vom Aufwärmen gesprochen. Vielleicht noch kurz zum Cooldown. Halte ich übrigens für nicht, in vielen Fällen nicht besonders relevant. je nachdem, was ihr macht, gerade wenn wir jetzt vom Anfang an reden, ne, kann schon, also es kann ja total sinnvoll sein, nach dem Laufen zu sagen, so, ich gehe jetzt noch irgendwie 2-3 Minuten langsam am Ende des Trainings, auch einfach vielleicht, um vom Kopf her wieder runterzufahren und so einen Abschluss zu finden vom Training, weil wenn ihr irgendwie gleich in die Haustür reinlauft am Ende, ist, wie gesagt, da, ich glaube, so einen Abschluss zu finden ist auch immer ganz gut. Ansonsten ist halt so dieses Auslaufen, das ist in den meisten Fällen, und wie gesagt, gerade wenn wir sprechen da jetzt über einen Laufanfang, ne, das ist nicht besonders wichtig, dass ihr da dann noch am Ende des Trainings, wer weiß, wie was Cooldown macht, nehmt euch, findet einen Abschluss, wenn euch das hilft, wenn ihr sagt, okay, ich gehe jetzt am Ende noch 2-3 Minuten, top, ne? Wenn ihr sagt, ach nee, ich will eigentlich bis an die Haustür laufen und dann komme ich auch gleich vom Kopf herunter, ist auch fein. Das wird ein bisschen anders, wenn ihr irgendwann anfangt, intensives Training zu machen, Intervalltraining zu machen, dann ist es da auch ein bisschen wichtig, am Ende sich noch ein bisschen auszutraben, aber davon sprechen wir ja gerade nicht. Die Frage kommt auch ganz oft nach dem Dehnen, nach dem Laufen. Das kann man gerne machen, aber es ist kein Muss. Also das ist auch noch so von früher, da kennt man das ja auch, dass man gleich nach dem Training dehnt. Also das ist überhaupt nicht verkehrt, das kann man gerne machen, aber es ist auch genauso in Ordnung, wenn ihr sagt, ach, ich nach dem Training dusche ich erstmal, esse was in Ruhe und ich lege mich dann später irgendwie noch zu Hause auf die Gymnastikmatte und dehne da noch ein bisschen in Ruhe, das ist genauso gut. Also es bringt euch jetzt nicht weiter, wenn ihr direkt nach dem Training dehnt oder wenn ihr das zu einem späteren Zeitpunkt macht, ist das genauso sinnvoll. Also es ist überhaupt gar kein Muss, dass ihr gleich nach dem Training dehnt, weil das ist auch noch so bei einigen drin, wie gesagt, ich kenne das auch von früher, da hat man das gemacht, auch gleich nach dem Training dehnen, aber es ist mittlerweile auch irgendwie überholt, dass man sagt, okay, das muss unbedingt gleich nach dem Training passieren. Das heißt, da könnt ihr auch gucken, wie das in euren Alltag passt und auch, und da bin ich bei dir, Thorsten, auch da tun, wo ihr das Gefühl habt, das tut euch gut. Wenn ihr das Gefühl habt, boah, mir tut es total gut, wenn ich nach dem Training gleich noch ein bisschen dehne, dann macht das, ne? Aber ansonsten ist es nichts, was man unbedingt machen muss. Wichtig nochmal hervorgehoben, ich habe es schon am Anfang gesagt, macht kein statisches Dehnen vor dem Laufen. Statisches Dehnen heißt, in einer Position über eine längere Zeit halten. Also sprich, ich sag mal, 20 Sekunden und länger, das bitte nicht machen. Dynamisches Dehnen immer gerne. Dynamisches Dehnen heißt immer nur ganz kurz halten und das, also wie der Name schon sagt, dynamisch. Wenn ihr da aber noch mehr zu wissen wollt, dann, wie gesagt, könnt ihr auch mal einfach schnell googeln. Da findet ihr dann auch nochmal eine Erklärung dazu. Oder wir machen da nochmal eine separate Folge zu. Und ansonsten gilt auch, macht es euch nicht zu kompliziert. Ihr braucht keine aufwendigen Rituale irgendwie, sondern im Zweifelsfall würde ich auch mal sagen, ja, lauft doch einfach erstmal los. Ne? Also es soll ja auch Leute geben, die sich das total verkomplizieren und dann jetzt denken, oh Gott, jetzt muss ich mir erstmal ein Aufwärmprogramm zusammenstellen, bevor ich loslaufen kann. Das ist ja total kompliziert. Da muss ich mich jetzt erstmal 3 Monate lang belesen. Dann muss ich mir das zusammenstellen und dann bin ich in einem halben Jahr immer noch nicht gelaufen. Also dann gilt immer, okay, keep it simple und erstmal machen, erstmal loslaufen. Ne? Der Rest findet sich. Also keiner, der Läufer, Läuferin ist perfekt gestartet. So, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Ne? Das ist auch natürlich immer ein kontinuierliches Lernen und niemand hat alles von Anfang an perfekt gemacht. Ne?
Ich mache es heute noch nicht, aber gut. Auch das ist ein Punkt. Jetzt sind wir losgelaufen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie laufen wir? Lass uns mal noch, vielleicht zum Abschluss, aber vielleicht nicht zu groß, aber die Frage nach der Lauftechnik kommt immer wieder. Und welche Lauftechnik ist die richtige? Ist eine ganz, ganz große Frage. Wir haben auch schon einen kompletten Podcast dazu gemacht. Aber vielleicht lass uns das mal so ein bisschen, Carsten, auf den Punkt bringen. Wie wichtig ist das Thema wirklich zum Start?
0. Fertig.
Okay.
Da Frage beantwortet.
Da kriegst du jetzt aber gar nicht.
Das kann man ja auch sagen, Carsten. Ich würde sagen, das ist die meistgestellte Frage, die wir in den letzten 8 Jahren in unserem Laufkurs bekommen haben. Immer, ja, wie ist denn die richtige Lauftechnik? Kannst du mal gucken, laufe ich richtig? Das ist, oder? Also, ne? Das ist die meistgestellte Frage. Ja.
Also um es vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher zu machen. Also die perfekte Lauftechnik für Anfänger gibt es nicht. Es gibt eine Lauftechnik, die ist die effizienteste von allen Lauftechniken, das ist der Vorderfußlauf. Der bedingt aber sehr viele zusätzliche Komponenten, die man mitbringen muss, damit das funktioniert.
Und die bringen die allermeisten
nicht. Und Anfänger bringen die nicht mit. Fertig. Ja. Ende der Geschichte.
Und selbst später bringen die meisten das
genau
nicht mit, ne?
Und wer später das noch umstellen möchte, weil er sagt, okay, ich habe jetzt angefangen, Fersenlauf oder Mittelfuß zu laufen und jetzt möchte ich gerne auf Vorderfuß laufen, der kann ungefähr 3 bis 5 Jahre dazu einrechnen, um die Laufstil wirklich aktiv umzustellen. Wer das alles auf sich tut, wird bestimmt ein toller Vorderfußläufer. Und dann
höre da eine
Sarkasmus,
gewisse Ironie.
Sarkasmus.
Ja, also das kommt ja, dieses mit dem Vorderfußlaufen, das kommt ja vor allen Dingen aus dem Spitzensport, wo tatsächlich Vorderfuß gelaufen wird.
Aber auch nicht bei allen, also auch ganz
auch
wichtig,
nicht alle,
ne?
Ja.
Ja, also die laufen dann aber maximal Mittelfuß. Also ja, mit der Ferse setzt da keiner auf. Das hat aber was mit Geschwindigkeit und Laufkilometer, die sie absolviert haben, zu tun. Irgendwann hast du einfach, dann, wie gesagt, um Vorderfuß zu laufen, muss der Kniehub stimmen, der Abdruck nach hinten stimmen. Da müssen so viele Dinge stimmen.
Na, und wie du sagst, mit Geschwindigkeit, also wenn man selber sagt, man sprintet jetzt mal 50 Meter, da läuft man auch nicht Ferse. Ne?
Noch nie jemand auf Fersenlauf gesprintet.
Genau, wenn man sprintet, dann läuft man auch Mittelfuß oder Vorderfuß. Aber dieses Sprinttempo, was die Profis halt joggen, ne, das sprinten wir halt nur. Aber wir laufen das halt nicht, wenn wir über einen längeren Zeitraum laufen. Ne?
Genau, so, und das ist halt, deswegen ist das an der Stelle tatsächlich einfach eigentlich schon wirklich zu Ende, die Geschichte. Kauft euch ordentliche Laufschuhe, sodass ihr ordentlich aufsetzen könnt. Mittlerweile sind auch alle Laufschuhhersteller soweit, dass sie jegliche Art von Laufstil optimal unterstützen können. Also sprich, es ist völlig egal, ob ihr Fersenläufer, Vorderfußläufer oder Mittelfußläufer seid. Die können das, die Schuhe nehmen das, geben das total gut her und nehmen, stabilisieren euren Fuß optimal. Das Einzige ist tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema Carbon-Laufschuhe.
Oh, jetzt. Wir sind beim Anfänger-Podcast.
Genau, deswegen meine Warnung, kauft euch bitte keine. Also wenn wir Fokus auf gute Laufschuhe legen, bitte kommt nicht auf den schmalen Grat, kauft euch Carbon-Laufschuhe am Anfang, weil die machen eure Knochen wirklich kaputt, wenn ihr Anfänger seid, um es mal so ganz deutlich zu sagen. Also da habt ihr schneller mit Fuß- und Waden- und Gelenkproblemen zu kämpfen, wie euch lieb ist. Ansonsten ist jegliche Art von guter Laufschuh geeignet. Und ja, wie gesagt, an der Stelle gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen, außer die richtige Lauftechnik ist die, mit der ihr loslauft.
Und wenn ihr an eurer Lauftechnik arbeiten wollt, dann geht, dann macht Krafttraining, dann wird die automatisch besser in der Regel.
Ja,
also je stabiler die Hüfte ist, je stabiler der...
Die Lauftechnik ändert sich mit der Geschwindigkeit, mit der Menge, die ich laufe. Da gibt es so viele Einflussfaktoren. Und dann, wenn man die wirklich aktiv, also wer das wirklich machen möchte, ich will das ja niemandem ausreden, der muss spüren, wie er läuft. Das ist eine Grundvoraussetzung, um wirklich an seiner Lauftechnik arbeiten zu können. Und wenn ich in meinem Laufkurs die Leute denn dann gefragt habe, ob sie eigentlich merken, wie sie laufen, da hat noch kein einziger mit Ja geantwortet.
Also und um da mal jetzt auch von Laufanfängern und Laufanfängerinnen wegzugehen, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Laufen fühlt sich ganz anders an, als wenn ich mich auf Video sehe, wie ich laufe. Und ich laufe seit vielen, vielen Jahren, wie gesagt, ich habe schon über 20 Marathons ich habe das Gefühl, wenn ich laufe, dass sie so und so aus, vielleicht richtig gut. Und wenn ich mich laufen sehe, dann denke ich, oh, das sieht aber anders aus, als sich das anfühlt. Und ich bin eine super erfahrene Läuferin. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder ob ihr ein besseres Gefühl dafür habt. Aber auch für erfahrene Läufer und Läuferinnen ist das sehr, sehr schwer. Carsten hat gerade den Finger gehoben.
Ja, ich kann sagen, ich merke, wie scheiße ich laufe. also ich kann das tatsächlich. Ich habe das Gefühl für, wie ich laufe. Ich kann dir sagen, wie schlecht ich laufe, wie schlecht mein Laufstil ist. Und trotzdem ändere ich nichts dran, weil mir der Aufwand zu groß ist, was zu ändern.
Also ich spüre schon auch, ob ich gerade besonders dynamisch unterwegs bin oder nicht. Aber ich muss dir recht geben, Hanna, ich habe irgendwann mal die Ernüchterung bekommen und auch mal so eine richtige tiefere Laufanalyse gemacht und habe halt dann auch ein paar Videos gesehen und habe gedacht, die Videos kann ich dann auch für uns, für den Ausdauerclub verwenden und habe also gedacht, ja, wenn du ein schlechtes Beispiel darstellen willst, dann kannst du das wunderbar machen. Also nein, ich bin da auch ganz weit weg von irgendwelchen Idealvorstellungen und das ist aber auch völlig fein, weil ich laufe halt seit vielen, vielen Jahren nahezu ohne Probleme und das ist das, was für mich zählt.
Der Klassiker ist übrigens, das passiert ja den meisten Leuten, wenn sie mal einen Wettkampf laufen und dann gibt es manchmal ja am Ziel, gibt's dann wird auch gefilmt, ne? Und dann kann bei manchen Läufen kann man dann halt im Nachhinein so seinen Zieleinlauf angucken und das habe ich echt schon total oft gehört von Leuten, dass die gesagt haben und wie gesagt, bei mir ist es auch schon so ergangen, dass sie gesagt haben, ey, und dann habe ich gedacht, ich habe da noch den Mega-Zielsprint gemacht und ich habe alles gegeben. Und dann habe ich das Zielvideo gesehen und habe gedacht, boah, das sieht doch mal ganz schön langsam aus. Das sieht nicht so aus, wie es sich angefühlt hat.
Und das ist völlig okay. Wie gesagt, das Ziel sollte sein, schmerzfrei zu laufen. Ja, also wenn du halt Schmerzen hast, dann kann man vielleicht das Thema noch ein bisschen tiefer betrachten. Aber ja, das ist nicht das Ziel, schön zu laufen. Es geht nicht darum, schön zu laufen. Okay. Carsten, das heißt, du willst das Thema gar nicht weiter vertiefen, weil je weniger, also das ist tatsächlich was ich vielleicht noch dazu sagen kann. Je weniger du dich mit dem Thema beschäftigst, umso besser bist du.
Genau. Ja, und wir sind jetzt auch schon bei 1:06 zu 5 Laufanfänger und Anfängerinnen fragen. Vielleicht wollen wir es auch da von unserer Seite nicht überthematisieren, das Ganze.
Genau. Ne? Deswegen, das Allerwichtigste ist, dass du ins Laufen kommst.
Ja.
Und da kommen wir zu unserer Empfehlung zum Schluss. Also gerade jetzt, wo so langsam die Urlaubszeit bei allen vorbei sind, ja, wir Bayern brauchen noch ein bisschen länger, aber so langsam gibt es wirklich keine Ausrede mehr, nicht loszulegen. Und in unserem Einsteigerkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen begleiten wir dich Schritt für Schritt. Du bekommst ganz ohne Druck, du kriegst Motivation und vor allen Dingen kriegst du einen machbaren Plan. Wir haben schon am Anfang, habe ich es gesagt, also über 50.000 Leute haben mit dem Plan schon erfolgreich absolviert. Das heißt, der ist wirklich, der funktioniert wirklich. Vielleicht brauchst du 10 Wochen, vielleicht auch 12. Ist egal, aber dieses Prinzip funktioniert auch tatsächlich und du bekommst eben wöchentliche Trainings, jede Menge Tipps. Ja, und den Link zum Kurs, den findest du in den Shownotes oder eben du gehst direkt auf www.ausdauerclub.de/laufstart und dort geht es schon ab 4,99 los. Also das heißt, das Ganze ist auch wirklich super günstig. Und das kann man nur jeder und jedem empfehlen. Und wenn du jetzt den Podcast gehört hast und vielleicht schon länger und aktiv läufst, eine große Bitte, empfiehl den unbedingt weiter, weil ich weiß, auch bei uns in der Community im Ausdauerclub haben den viele haben mit diesem Kurs gestartet oder sind mit diesem Kurs gestartet und sind heute auch auf deutlich längeren Strecken aktiv. Und deswegen, also meine ganz klare Empfehlung, nicht nur aus Eigennutz, sondern weil es halt wirklich funktioniert, macht den Kurs und das ist ein guter Start. In diesem Sinne?
In diesem Sinne, einfach mal loslaufen, würde ich sagen.
Genau,
bis nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.